Als nächstes kommt hier der Vortrag zur CDC. Wurde ich belehrt, dass ich nicht Grey sagen darf. Oh. Es ist trotzdem ein Grey, weil er was bastelt und es ist dasselbe Design, was dann hinterher bloß unter anderem Namen weiterentwickelt wurde. Wolfgang hat sich hier sehr viel Arbeit gemacht, die Geschichte nicht nur aus dem, was er weiß, aufzuzeigen, sondern jede Menge zusätzlicher Belege noch zusammenzusuchen, zusätzliche Informationen, Querverbindungen aufzeigen etc. Jetzt gleich der Vortrag, lasst uns kurz mal umbauen und lasst vor allen Dingen mal kurz das Fenster ganz auf, damit der Dampf ein bisschen besser wird, weil hier vorne kann ich eigentlich stehend umfallen.
Das ist im Prinzip die Geschichte der Reihe 1. Hauptstadt ist über das ganze Thema Internet gebracht. Hat eine letzte Zeit auf der Zukunft
Kommt nur wer, da fangen wir an. So, dann hätte ich gesagt, fangen wir an. Mahlzeit, nicht schon den guten Morgen. Ist schon 12 Uhr durch. Wir sind ein bisschen später dran, ich werde ein bisschen länger reden als geplant. Das heißt, wir werden am Ende auch ein bisschen noch später fertig werden. Wo ist Ralf? Ist der schon da? Da, ja. Weißt du Bescheid, ne? Also ich werde mal Gas geben, aber du musst damit auch ein bisschen noch antreiben. Ich habe vor, ein bisschen zu reden über Supercomputing und speziell den Herrn Cray, der viel in dem Feld gemacht, entwickelt, bewirkt hat. Und eine ganz wichtige Maschine ist die CDC 6600 von ContourData. Also das ist so, das gilt als das erste Supercomputing-Gerät so auf der Welt. Wer bin ich selbst? Mein Name ist Wolfgang Stief. Habe irgendwann nochmal studiert, irgendwas mit Strom. Bin freiberuflich tätig seit etlichen Jahren. Und seit noch viel mehr etlichen Jahren, seit 2003, bin ich aktiv im Computermuseum München. Früher war das mal craycyber.org. Wir sammeln und betreiben so altes Eisen, Großrechnerblech. Ja, genau. Das ist so, ne, irgendwie meine Devise. Alles klar, 30 Ampere ist Kriegsstrom. Das brauchen wir nicht wirklich messen. Erreichbar bin ich über Twitter oder hier, sind dann auf der Seite, ist auch am Ende noch mit dabei, ein paar Links, wo man mich dann irgendwie kontaktieren kann, E-Mail, sämtliche Social Networks etc. Was ist die Vortragsgeschichte? Das kam mal letztes Jahr zum VCFE, dass eben so diese Supercomputing History ein bisschen schlecht immer beleuchtet wird. Da haben wir gedacht, da machst du mal so eine Vortragsreihe, das ist Work in Progress, das ist der zweite Vortrag aus einer Reihe. Das wird auch noch mehr geben. Ich hatte jetzt bei der Vorbereitung von dem Vortrag bestimmt 4 Ideen für nächste Vorträge, die man irgendwie machen kann. Alles, was ich heute machen wollte, habe ich nicht untergekriegt in der Zeit. Deswegen wird es auf jeden Fall dazu schon mal Erweiterung geben im nächsten Jahr. Und die Slides gibt es normalerweise dann immer nach dem Vortrag hier auf der Adresse zu finden. Das ist so ähnlich wie Slideshare, das kennt man meistens. Das ist ein bisschen so die Nerd-Variante davon. Und da lege ich meine Slides dann immer ab drauf. Worum soll es heute gehen? ContourData, ich hatte beim letzten Mal erzählt, wie ContourData an sich entstanden ist, so aus so einer Codebreak-Unit aus dem Zweiten Weltkrieg raus. Das ist quasi jetzt abgehakt. Die Firma existiert, die Firma hat Computer. Das erste Gerät, was sie gebaut haben, so, oder das erste kommerzielle Gerät, ist eine 1604 als Rechner. Und jetzt wollen wir uns nochmal den Zeitraum betrachten von 1960 bis 1970. Gegründet wurde 1957, die Firma. Von 60 bis 70 ungefähr. Und in der Zeit entsteht im Wesentlichen die 6600 als ganz wichtiges Gerät. Die kommt so Mitte der 60er auf den Markt. Dann die 76, die kommt Anfang der 70er auf den Markt. Und die 86 kommt nie auf den Markt. Die wurde nämlich nie gebaut und danach entsteht dann Cray Research als Firma. Kurze Wiederholung vom letzten Mal. Das war quasi letztes Mal der ganze Vortrag. Jetzt ist es eine Seite. geht also los bei dieser sogenannten Seesaw. Das ist so eine Code-Breaking-Unit von der US Navy im Weltkrieg. Und ein paar Leute da draus, die dachten sich nach dem Krieg, Mensch, irgendwie dieses Mathematik und Code-Breaking, das ist so cool, das wollen wir irgendwie kommerziell und irgendwie anders machen, aber nicht bei der Navy bleiben. Haben dann eine Firma gegründet, Engineering Research Associates, 46, die wurden gekauft von Remington Rand. Die haben fusioniert mit Sperry Rand. Kurz vor dem Kauf kam zu Remington Rand auch die Firma Eckert Morschli, das sind die mit den UNIVAC. Hat quasi dann diese Firma Remington Rand, hatte sowohl den UNIVAC als Rechner, als auch die ERA-Linie. Wurde dann mit Sperry fusioniert und da ging es dann los, dass man halt irgendwie so kommerzieller wurde und es gab so Reibereien und irgendwann hat dann das Management oder haben ein paar Leute gedacht, so Mensch, das können wir irgendwie alleine besser und haben sich abgespalten und eine Firma CDC gegründet, Control Data Corporation. Cray, der Herr Cray selber, kommt 51, unmittelbar nach dem Studium, zu ERA, kurz bevor sie gekauft werden. Und entwickelt dort am Anfang sogenannte Pulse-Transformer, das war so sein erster Auftrag. Und man merkt sehr schnell, dass der gute Mann sowohl Theorie als auch Praxis ziemlich gut vereinen kann. Der hat recht viel Ahnung in Schaltungstechnik und deswegen lässt man ihn dann schon sehr schnell dran, so Rechenwerke zu designen von Computern. So, CDC wird gegründet. Man plante Startkapital von 600.000 US-Dollar, die sind dann losgezogen, fast von Haustür zu Haustür, haben zum Teil Aktien aus dem Auto rausverkauft, auf irgendwelche Dinnerpartys verkauft, weil sie irgendwie Startkapital brauchten. Ist ein bisschen schwierig, von Banken kriegt man nichts, weil wenn du der Bank sagst, ich baue Computer, dann sagt die Bank, dann sind die immer 50 so, hä? Was wollt ihr damit machen, ne? Wie wollt ihr damit Geld verdienen? Also ein Haufen aus Privatbesitz quasi zusammengekramt und sie haben tatsächlich das Doppelte erreicht, was sie haben wollten zur Gründung, 1,2 Millionen. So, dann geht es eben los, Firmenbezug. Das erste war so ein Papierlagerhaus, wo sie da irgendwie erst eingezogen sind, von so einer Zeitungsdruckerei, laut und staubig. Sind ein paar Mal umgezogen. Und haben sehr früh angefangen mit Transistoren zu bauen, während andere UNIVAC zum Beispiel immer noch mit Röhren beschäftigt waren, mit Röhrenrechnen. Und das erste Gerät ist das sogenannte Little Character. Das war ein 6-Bit-System, wo man eigentlich mal testen wollte, wie es denn so mit Transistoren überhaupt funktioniert. Geht das, macht das Sinn, kann man damit irgendwie Rechner bauen? Ja, kann man. Und dann haben sie relativ schnell die 1604 gebaut. Das war ein erfolgreiches Modell, damals die schnellste Maschine der Welt, bei 500 Kilohertz Taktfrequenz. Was habe ich hier noch draufstehen? Also Notizen. Nichts mehr Wichtiges. Ja, Seymour Cray, als der in die Firma kam, da ging es noch erstmal darum, wollen wir den Computer bauen, wollen wir irgendwas anderes bauen. Es war noch so Drum Memory, also so Trommelspeicher war noch im Gespräch und ein paar so Dinge. Und der Cray meint halt so, ich kann Computer bauen, sonst nichts und ich werde ja auch Computer bauen, basta. Und das haben sie dann auch getan. Und dann ging es auch relativ los mit der 6600. Currywurst ist fies. Ein guten. Passt schon. Also als die 1604 fertig ist und auf dem Markt ist, fängt man sofort an, das nächste Modell zu bauen, wie man es halt so macht. Ne? Irgendwie das erste haben wir auf dem Markt, wir bauen das nächste. Und das Designziel war, die sollte 50 Mal schneller werden. Jetzt will ich aber, ich glaube, das stimmt nicht. Das müssen nämlich 200 kHz sein, keine 500 kHz. Also 50 Mal schneller. Plan war so, bis maximal 3 Megaflops wollte man raufgehen und Clock Cycle wäre dann eben bei 50 Mal schneller ungefähr 10 Megahertz. Das war erstmal das Ziel, was man haben wollte. Sehr ambitioniert, möglicherweise auch überambitioniert, gab auch sicherlich Kritik in den eigenen Reihen. Von UNIVAC gab es da jetzt eine Entwicklung, diesen LARC, der sollte ungefähr 100 Mal schneller sein als der Vorgänger, so war auch das Designziel und die sind damit grandios gescheitert. Ging also nicht wirklich. Und Vorteil für CDC war aber, sie hatten aus dieser, quasi als Abfallprodukt von der 604, hatten sie einen 160 oder 160A, das ist ein Desktop-Rechner, man sieht ihn hier ein bisschen als Hintergrund. Also das ist der Computer mit dem Magnetlaufwerk dabei. War quasi ein Schreibtisch, ein Rechner. Das war natürlich dann gerade so in kleinen Betrieben oder wenn man anfängt so mit so Buchhaltungsgeschichten, da konnte man den dann schon relativ gut einsetzen. Und sie hatten eine 3600, so quasi auch so ein Vorläufermodell, so ein bisschen was kleineres, nicht so super schnell, aber auch der halt als damaliger Computer und die waren relativ erfolgreich, da haben die auch so ihren Cashflow hergehabt, da kam das Geld rein, was sie dann brauchten für die Entwicklung. Wie das so ist bei so Entwicklungen oder in so Firmen, muss man natürlich dann irgendwie so Forecasts machen als Abteilungsleiter. Auch Cray musste das, immer 5-Jahrespläne. Sein Ziel war, in 5 Jahren den größten Rechner zu bauen und in einem Jahr ein Fünftel davon zu erreichen. Andere haben da irgendwie Romane geschrieben. Cray gilt als eher zurückhaltend und eher ruhig und mehr techniklastig und hat irgendwie Management sein lassen, damit die Leute nichts zu tun haben. Dann kann man sowas auch ein bisschen besser einschätzen. Also das war sein Plan, war das Schnellste zu bauen, was es gibt, und halt irgendwie so Stück für Stück dorthin zu kommen. Dann. Na doch, ja, das Schnellste natürlich. Die dann auch sehr groß werden, typischerweise. Jetzt gibt es in der Firmengeschichte, gerade in dem Cray-Team, ein paar Umzüge. Also zunächst mal zieht man aus diesem Papierlager, weil man natürlich auch wächst, die Firma wird größer. Und das Erste, wo sie hinziehen, ist dieses Strutware-Building, also eine ehemalige Unterwäschefabrik. Das ist noch in Minneapolis, wo auch das Hauptquartier ist, also nur ein paar Blocks weiter. Und weil die 1604 so gefragt ist, ist auch ein Herr Cray gefragt. Der will natürlich, ne, die Zeitungen wollen was von ihm, die Kunden wollen was von ihm, die meisten wollen einfach nur einen Händedruck haben, so, und oh, ich habe den großen Meister gesehen, das reicht ihnen. Natürlich behindert das einen Mensch, der überwiegend mit Denkarbeit zu tun hat in seiner Arbeit. Der ist irgendwie dauernd gestört, hat auch keine Lust drauf, kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen kommt dann irgendwann mal die Idee, Mensch, lass uns doch mal irgendwo hinziehen, wo wir unsere Ruhe haben mit unserem Entwicklerteam, wo wir nicht dauernd besucht werden, wo es ein bisschen schwieriger ist, halt hinzukommen. Hat er dann auch gemacht. Er hat ein bisschen rumgesucht, nach verschiedenen Locations. Und bei einem Verwandtschaftsbesuch kommt er eben drauf, er ist selber aus Chippewa Falls. Da könnte man hinziehen, spricht mit dem dortigen, mit den Wirtschaftsleuten dort, von wegen so Wirtschaftsförderung. Und wollt ihr uns haben? Habt ihr Platz? Ja, haben sie. Das Schöne ist, Ferngespräche waren zu der Zeit kompliziert. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass man also nicht so oft von Telefonaten gestört wird. Man irgendwie so beim Bundesland Operator und vermitteln und ne, irgendwie alles mühsam. Und es ist wohl auch mit dem Auto nicht so einfach, dort mal eben hinzukommen. 80 Meilen, das sind so 140 Kilometer oder so. Interessant ist, ich glaube, da gehe ich später noch, kommt das nochmal vor. Also ich mache jetzt erstmal so ein bisschen ein paar so Firmengeschichten und danach kommt die Maschine. Das ist immer so zeitlich ein bisschen, überschneidet sich das alles. Die Firma Control Data, die unterstützt, dass dieses Entwicklerteam wegzieht von der Zentrale in irgendeiner Location. Das ist aber, nachdem es quasi keine geforderte Aktion von Control Data aus ist, dass die irgendwie zu klein werden und sich erweitern müssten, dürfen die es zwar, aber sie müssen selber bezahlen. Das führt dann dazu, dass quasi die ganzen Engineers, die mitgehen, die müssen den Umzug selber bezahlen, die müssen sich selber um ihre Häuser kümmern. Da ist irgendwie keine Firma, die dann, was weiß ich, sagt, schau mal, ich habe hier, was weiß ich, ne, Hälfte beim Haus, beim Wohnung finden, solche Sachen. Das war alles nicht der Fall. Das mussten die alles aus ihrer eigenen Tasche quasi bezahlen, die dort mit hin wollten. Haben es aber gemacht. Cray selbst hat sich um alles gekümmert außenrum. Das heißt, um das Grundstück, um das Vorgebäude, er zieht auch selber auf das, ich weiß nicht genau, das gleiche oder aufs Grundstück nebenan, das ist jedenfalls nur ein paar Meter Fußweg ins Labor. Und dann zieht man eben im Frühjahr 1962 um, ein Herr Cray selbst, 14 Engineers und 4 Programmierer. Die Zahlen sind später nochmal interessant. Es sind ein paar mehr Leute, dann braucht man noch ein bisschen so Büroorganisation, was weiß ich, den einen oder anderen Handwerker möglicherweise, der mit aufgeführt ist, den Hausmeister. Etc. Und dann fangen die an, diese CDC 6600 zu bauen. Erst schon in diesem Strutware Building und später eben dann in Chippewa Falls. So, man hat eine 1604. Das wären zum Beispiel so ein Schaltkreis, das sind 2 Gatter drauf. Ich würde es ungern durchgehen lassen, weil so viele haben wir davon eine, aber ich habe es dann hier noch eine Weile liegen und ich bin dann den Tag draußen, da können wir es nochmal noch genauer anschauen. Also ist naheliegend, das, was man hat, zu nehmen und mal irgendwie zu verbessern, so im ersten Schritt. Die Geschichte bei der 1604 war, als sie anfingen mit Transistoren zu bauen, waren die ziemlich teuer. Und dann ging Cray irgendwie so die Legende runter in den Elektronikladen und hat die, ja nicht Ausschussware, aber halt so, die halt völlig außerhalb der Spezifikation waren, die billigen Transistoren gekauft, hat darum eine Schaltung entwickelt, dass diese Bandbreite an verschiedenen Eigenschaften von so einem Transistor keine Rolle mehr spielt und trotzdem immer zuverlässig damit schalten konnte. Und die Schaltungen haben sie genommen, bessere Transistoren verbaut, also jetzt kann man sich leisten, auch gutes Material zu kaufen, bringt aber nicht wirklich was. Dann fangen sie an den Schaltungen zu drehen. Ne? Irgendwie hier vielleicht was ich, andere Kondensator, andere Widerstände, so am Arbeitspunkt drumherum, solche Sachen. Das geht über viele, viele, viele Runden, bringt keine Verbesserung, aber die Maschine wird unzuverlässiger, der Schaltkreis. Ist also auch nicht schön. Und dann sind wir mittlerweile so bei 1962 ungefähr. Das, was CDC zu der Zeit hat, ist relativ erfolgreich, aber es wäre mal Zeit, dass was Neues kommt. Also die Firma muss natürlich auch dauernd neue Geräte auf den Markt bringen, weil man will wieder neue Kunden oder die alten Kunden sollen irgendwie neue Hardware kaufen. Man muss irgendwie so den Geldstrom im Fluss halten. Das heißt, der Druck seitens des Managements wächst. Das wird mehr und mehr und mehr. Sollte irgendwie mal fertig werden mit dem oder vorwärts kommen. Es ist keine wirkliche, nichts wirklich in Sicht, dass man vorwärts kommt. Auf der anderen Seite, wenn man da als Ingenieur in so einem Team drin steckt und irgendwie nach 2, 3 Entwicklungsjahren oder 4 muss man irgendwie sagen, so, ist nichts draus geworden, wir sind kläglich gescheitert, das ist vielleicht in der Branche auch nicht nur, was man haben will. Dann wird es möglicherweise schwer, was anderes zu finden. So, und aus einer beinahe schon Verzweiflungstat raus, eben durch diesen Druck, kommt dann Cray drauf, man könnte doch mal Siliziumtransistoren probieren. Bisher gab es Germanium-Transistoren und von Fairchild ganz neue Siliziumtransistor in, ich vermute, Planartechnik war das damals, die Neuentwicklung, von der da gesprochen wird. Hat bessere elektrische Eigenschaften und kann vor allem kürzer schalten. Das hängt, ich weiß nicht genau, woran es zusammenhängt, das kommt aus der Literatur nicht raus. Ich vermute, es liegt an der, am Herstellungsverfahren von dem Transistor selber. Dass der einfach von der Bauart her, dass man mit dem schneller schalten kann. So, und dann haben sie den eben eingebaut und benutzt und siehe da, die Schaltungen werden einfacher und tatsächlich wird das Ding schneller. Hurra! Aber, weil der schneller schalten kann, werden die Schaltzyklen schneller, dann kommen natürlich höher Takten, das will man ja, das ist genau das Ziel. Jetzt haben wir aber das Problem, dass du in dem System die Signallaufzeiten kürzer werden, weil natürlich schnellere Clock-Cycles. Und dann stellt sich eben schnell raus, dass das eigentliche Bottleneck in dem System Laufzeitverzögerungen sind in der Elektronik. Das heißt, bis das Signal von dem einen zum anderen Ende durchmarschiert, das braucht eine gewisse Zeit. Und diese Zeit muss man entsprechend kurz halten, damit man mit den Schaltzyklen nachkommt. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Es gibt ein schönes Buch dazu, das es ein bisschen beschreibt, von dem Jim E. Thornton. Das ist einer von den, also Thornton hat gemeinsam mit Cray die CPU entwickelt von dem Ding. Und der beschreibt es und das Schöne daran ist, das Buch gibt es als PDF. Ich habe hier mal eins ausdrucken und binden lassen. Da steht dann ziemlich viel drin, wie die CPU aufgebaut ist. Das gibt es dann im nächsten Jahr wahrscheinlich. Da habe ich das nicht mehr. Das wollte ich machen dieses Jahr, aber das ist einfach so viel. Hat dann immer hingehaut. Also wer Interesse hat, einfach einmal auf die URL drauf. Der Vortrag geht dann noch sowieso online. Da kann man das dann auch selber nachlesen. So, und dann entwickeln und bauen die da rum. Stellt sich raus, natürlich, der Computer soll schneller werden, besser werden. Das werden ungefähr 10 bis 20 Mal mehr einzelne Gates, also Gates halt. Gatter, ja danke, Kippstufen. Die man natürlich trotz allem eng zusammenpacken muss. Man will natürlich irgendwie kein riesengroßes Ding haben, sondern möglicherweise vielleicht sogar kleiner als der bisherige Rechner. Und dann kommen sie auf die Idee, sie machen sogenannte Cordwood Packages. Da kriegt man dann immer 64 drauf. Wir erinnern uns bei dem hier, da waren immer 2 auf einem so Gatter. Und jetzt haben wir plötzlich, so ein Modul habe ich auch hier, das Dingens hier, jetzt haben wir 64. Also das ist schon bei nicht wesentlich größerer Baugröße eine ganze Menge mehr an Gattern, die man da betreiben kann. Vorne sind dann, das sieht man auch hier am Bild, da drüben, da vorne sind so Messpunkte, das ist dann brauchbar zum Debuggen. Da haben wir dann auf jedem Modul ein paar so Messpunkte, wo man die einen Ausgänge sich anschauen kann. Aber man kann sich auch vorstellen, da sind jetzt ein paar Transistoren drin, also das ist quasi in der Mitte sind die Bauteile. Ne? Da sind Transistoren auf den Platinen drauf und die Widerstände dazwischen, so Drahtbrücken dazwischen. So das Paket und so ist eben dann schrankweise, ist da ein Modul am anderen, ist dann der ganze Rechner. Und man kann sich vorstellen, da wird es warm drin. Ne? Wenn da irgendwie viele Transistoren sind, da geht ordentlich Strom durch, also muss man irgendwie die Hitze rauskriegen. Und da haben die einen Mechanical Engineer, dieser Dean Rush, der hat früher Klimaanlagen gebaut, Kälteanlagen. Ich würde vermuten, nicht wirklich Klimaanlagen zu der Zeit, sondern vielleicht auch eher so, was weiß ich, in Schlachtereien oder solche Sachen, so in der Dimension. Und der hatte die Idee, lass uns doch mal mit Flüssigkühlung statt mit Luftkühlung hantieren. Luftkühlung war damals das Übliche. Flüssigkühlung ist neu, was ganz Neues, hatte vorher noch keiner gemacht. Sie haben dann als erstes angefangen, was zu probieren mit einem Hybrid aus Luft und Freon. Freon ist so ein Fluorkohlenwasserstoff, nicht mehr erlaubt. Altanlagen dürfen es noch drin haben, wird es nicht mehr wirklich viele geben, die es noch haben. Neu darf man nicht mehr, ist ganz böses Zeug. Dieses Hybrid, ne, klar, kommt man auf die Idee, man lässt hier irgendwie vielleicht Luft durchströmen durch das Ding und dann irgendwo sammelt man die Luft auf, die warme, führt sie ab. Das ist aber zu wenig Kühlleistung für die Hitze, die da entstanden ist. Und dann ging man eben auch auf komplette Flüssigkühlung und baut den Prototypen dazu. Das Prinzip dazu, also es gibt dann quasi zu dem Modul gibt es eine Aluminiumkappe oben drüber. Und die Kappe, da geht dann die Wärme weg über die Aluminiumkappe und die hat dann Kontakt auf ein Rohrsystem, wo dann Freon durchläuft. Und darüber wird dann quasi die Wärme aus dem Modul raus, die da drin steht, über das Aluminium an das Rohrsystem, an die Flüssigkeit abgegeben. Und so wird es dann gekühlt. Und das funktioniert ja offensichtlich recht gut. Man kriegt damit in eine 6700 von diesen Modulen unter. Das heißt 400.000 Gatter ungefähr. Und damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Das ist mal so ein Foto. Es gibt relativ wenig Fotos davon. Ich habe zwei, drei habe ich dann noch hinterher noch. Ich weiß nicht genau, was man hier drauf sieht. Ich vermute, machen wir mal anders. Die Maschine ist so in so einem Kreuz aufgebaut und man sieht hier, da kommen diese, das sind quasi so Rahmen mit den Modulen drauf, die man so ausschwenken kann. Und ich vermute, dass einfach hier, da ist ein Modul ist aufgeschwenkt und das ist dann das zweite. Und das ist die Backplane, würde man sagen, quasi innen drin, wo dann hier von den Kontakten die Zwischenverbindungen dann aufgebaut sind. Und was man hier im Vordergrund sieht, das ist die Operator-Konsole. Zu der Zeit gab es noch keine Bitmap-Speicher in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie gleich, dass man ein Bild irgendwie so bitmap-mäßig mit einzelnen Pixeln speichern konnte. Was man hatte als Darstellungsgerät, waren Röhren aus der Radarüberwachung. Und das sind tatsächlich Röhren, wo dann ein Elektronenstrahl, wie es beim Oszilloskop, die Buchstabe schreibt. Schaut ziemlich spacig aus, wenn man das kann man dann auch beliebig zoomen. Coole Geschichte, da war eine Frage da hinten. Doch, doch. Das Bild ist, also in den USA gibt es das Computer History Museum. Steht, glaube ich, sogar dabei. Ich konnte selber kaum lesen. Ja, ich glaube, da habe ich es her. Also es ist auf jeden Fall die Quellenangabe mit am Bild dran. Muss ja. Also die haben auf jeden Fall eine, die ist aber, soweit ich weiß, nicht in Betrieb, aber die steht dort, die kann man anschauen, mit der ganzen Peripherie dabei. Und ich vermute, es wird nicht die einzige sein, aber so viele wird es nicht geben. Bis als die Dinger aus dem quasi abgeschafft wurden, so irgendwie Anfang der 70er, hat Deutschland Computer gesammelt. Ja? Das ist wie so mit was weiß ich, so ein Ford T-Modell. Das ist einmal irgendwann verschrottet worden, wer hat da schon große Autos gesammelt zu der Zeit noch. Das war erst später interessant. Da wollen wir hin. So, 63 ist die Entwicklung vorbei mit dem Silizium-Transistor. Alles ganz wunderbar und toll. Erste Labortests zeigen auch, das Ding ist richtig schnell. Das ist das Einzige, was erreicht, also die 50-fache Leistungssteigerung. Was ich interessant finde, das Instruction-Set sind gerade mal 64 Befehle. Je nachdem, wo man dann nachliest, gilt es als quasi der erste RISC-Prozessor, obwohl es noch gar keinen RISC als Begriff damals zu der Zeit gab. Der kam erst über 20 Jahre später. Er hat tatsächlich seine 3 Millionen Instructions pro Sekunde. Und der Mitbewerb damals, das waren im Wesentlichen zwei IBM-Maschinen, wobei es, also die ASC1, das wäre zum Beispiel ein eigener Vortrag wert, die wurde lange entwickelt, aber nie gebaut von IBM. Die sollte so Anfang der 60er eigentlich auf den Markt kommen. Also das hätte es eigentlich schon gegeben haben müssen, als die CDC fertig war. Und dann gab es von IBM diese S360 Modell 90. Also 360 gab es damals schon als Business Computer und die wollten eben ein sogenanntes Modell 390 bauen. Das so als das Performance-Wunder dann, Supercomputing, die Rennsau gab. Allerdings war das zu der damaligen Zeit noch nicht mal ein Prototyp da. Da komme ich später ein bisschen genauer drauf, was es mit der auf sich hat. So, hier sieht man jetzt den Aufbau der Maschine an sich. Das ist dann so quasi so wie so ein Kreuz. Das ist irgendwie nur doppelt herstellen. Man kann es besser lesen. Immer ganz außen, die äußeren Teile, das ist die Kühlung. Refrigeration Unit, das ist RU. Dann haben wir hier so die CPU. Das hier ist Speicher und das sind nochmal Teile der CPU. Und damit war quasi auch gewährleistet durch diese Überkreuzanordnung, dass quasi alle CPU-Teile einen relativ kurzen Weg zum Speicher hatten, weil man halt einfach nur über die Mitte gehen musste und nicht irgendwie anreiht, wo dann möglicherweise der eine länger hat wie der andere. Hier ist dann, steht dann noch dran ein Dead Start Panel, das braucht man zum Booten von dem System, da habe ich gerne noch ein Bild dabei. Das Bild ist übrigens auch aus diesem Thornton-Buch raus, da findet man dann solche Sachen recht schön beschrieben. So, hier drüben das Dead Start Panel. Da würde man, weiß nicht, wer vorne die PDP-8 gesehen hat, die haben das dann auch eine lange Zeit so gehabt, wo man halt so die ersten paar Maschinenbefehle quasi reintoggeln muss und übernehmen. Das ist hier das gleiche Prinzip, wo man dann eben auch die ganzen Speicheradressen passend einstellt und reintoggelt und dann konnte das System halt mal irgendwie anbooten. Und hier ist noch ein schönes Bild von so einer Gesamtanlage. Man sieht hier, das ist dieses Kreuz da von dem eigentlichen Rechner. Die Operator-Konsole, hier sind Tape-Drives, das da hinten sind Karten-Equipment, Karten-Leser, Karten-Stanzer. Solche haben wir auch im Museum, ich weiß nicht, ob es genau solche sind, aber zumindest so von der Art. Und das dürften Disk-Drives hier unten sein. Gerüchteweise, es war kürzlich, es gibt so eine Mailingliste, wo sich so CDC-Leute unterhalten, das ist nicht so lange her, ein halbes Jahr oder so, da wurde diskutiert. Ob denn jemand weiß, was das für ein Rechenzentrum sei, wo das denn her ist. Gerüchteweise ist es im Foyer der Zentrale von Contodata und war quasi eher zur Schau aufgestellt und nicht wirklich als RZ in Betrieb. Zumindest ist so die landläufige Meinung davon. Na gut, die Maschine ist fertig, kann ausgeliefert werden. Man kommt also auf die Idee, oder man macht eine Pressekonferenz dazu, kündigt das Ding an und dann taucht ein Mr. TJ Watson auf von IBM. Braucht man alles durchlesen. Die Kernaussage ist, er wundert sich, oder wie sie erst versteht, sind es 14 Ingenieure, 4 Programmer und irgendwie steht was von einem Janitor, von einem Hausmeister dabei. Nur einer davon hat einen Doktor und die bauen halt irgendwie mal schnell so ein System hin, was halt IBM den Rang abläuft, die schnellsten der Welt zu sein. Und das war halt irgendwie ein bisschen peinlich und ärgerlich. Haben das versucht dann auch auszubügeln, hat aber eine Weile gedauert, bis sie es hingekriegt haben. CDC geht sehr gut. Die können also dann ordentlich auch die Maschine verkaufen. Wo man es ablesen kann, ist zum einen am Aktienkurs. Ne, am Anfang war es ein US-Dollar eine Aktie. Gerade mal, was haben wir da, 4, 7 Jahre später, beim 300-fachen. Also das ist so, heute würde ich sagen, so Überflieger, so ordentliches Startup. Mitarbeiterzahl ist genauso entsprechend gewachsen, ging los mit 11 Mitarbeitern. Da ist dann, ich habe es in den Quellen drin, hier ist ein relativ neues Buch dazu. Da sind dann auch hinten so Orga-Charts drin von der Firma. Und tatsächlich das allererste Org-Chart hat alle 11 Mitarbeiter einzeln aufgeführt. Ja, mit 11 geht das noch. Und wächst dann, ein guter Teil dieses Anwachsens ist jetzt weniger durch Einstellungen, sondern durch Aufkäufe begründet. Auch da komme ich kurz noch drauf. Es gibt Büros weltweit, unter anderem auch drei in Europa, eins davon in der Schweiz, eins in Deutschland. In der Schweiz vermutlich in Zürich, weil die ETH eine CDC bekommen hat relativ früh. In Deutschland weiß ich nicht, wo das war. Ja, aber von Anfang an schon. Ja. Weil später gab es natürlich Haufen, weil gab es dann in Holland und sicherlich in Deutschland ein paar mehr als eins. So, und das Headquarter zieht dann auch um nach Bloomington. Das ist ein Vorort von Minneapolis. Und dort, 65, Mitte der 60er, also da ist die Maschine dann schon auf dem Markt. Und dort bleiben die, bis dann CDC verstirbt. Irgendwann in den 80ern oder so. Das wird dann aber irgendwie, was weiß ich, der 4. oder 5. Vortrag werden in dieser Reihe, wenn wir soweit sind. Allerdings, es ist natürlich, man sieht es hier drüben auch an den Mitarbeiterzahlen, ein recht schnelles Wachstum und das ist selten wirklich gesund. Das ist auch heute noch so. Wenn Firmen zu schnell wachsen, dann konnte es nach hinten losgehen. So, ein Herr Norris, das ist der CEO von Anfang bis Ende tatsächlich. Der war also bei der Gründung CEO und wird es bis zum Schluss bleiben. Der will die Firma auf breite Basis stellen. Auch das hat man häufig heutzutage noch. Und dann fangen die an aufzukaufen. Ne? Das ist jetzt irgendwie, Cisco macht das heutzutage und sicher noch ein paar andere, die dann irgendwie hier und da Firmen kaufen, um halt ihr Produktportfolio möglichst breit zu machen, in möglichst viele Märkte reinzukommen. Das macht er auch. Der kauft irgendwie einen ganzen Sack voll Firmen aus den verschiedensten Bereichen. Also die, jetzt muss ich selber nachschauen, die hier, das ist Servomotoren und Verstärker. Dann Bendix und Holley machen so Peripheriezeug, so Tapes und Platten, Monitore, Card-Equipment, Paper-Tape-Zeug. Und interessanterweise, diese Astrom und die unteren beiden, Control Corporation und Micron Engineers, die kommen aus dem Baustatikbereich, also Bauingenieurwesen, weil man natürlich auch Services aufbaut und sagt so, die brauchen viel Berechnung und wir machen möglicherweise, bieten wir Rechenzeit an im Rechenzentrum, das wäre dann, was weiß ich, so eine Art Cloud-Modell oder so. Um es auch mal gesagt zu haben. Am Ende will man allumfassend nicht nur Hardware anbieten, sondern allumfassende Lösungen anbieten, wo der Service dazugehört, Auftragsprogrammierung, Consulting, aber immer alles mit einem Aus mit der Auswirkung auf Wissenschaft. Man wächst zu schnell. Das gibt einen gewissen Erfolgsdruck, natürlich auch von den Aktionären in der Wirtschaft. Man muss irgendwie wachsen. Und da haben natürlich dann, wie es oft so ist, auch Leute nicht wirklich Lust drauf. Und deswegen gehen dann 66 zum Beispiel vier recht wichtige und lange Jahre dabei Engineers von der Firma weg. Unter anderem ein Frank Mullane, den brauchen wir, der kommt auch später nochmal. Zum Ende von dem Vortrag ungefähr. Das ist einer der Gründungsmitglieder, der war Director Engineering. Und auch der geht, und wie das dann oft so ist, wenn dann so höheres Management geht, zum Teil gehen dann auch Leute mit denen mit, oder irgendwas ist dann schlecht für die Firmenkultur. Also das sind alles so Sachen, wo dann in so einem großen Dampfer irgendwie, wo es dann halt nicht mehr so richtig dahin geht. Die ganzen Aufkäufe zu integrieren ist natürlich, kostet Geld, und zwar ordentlich. Das ist auch heute noch so. Man muss also irgendwie die Strukturen integrieren oder zusammenfügen, Leute integrieren, Produkte integrieren. Das zum einen. Dann gibt es mit den ersten gelieferten Geräten noch Anlaufschwierigkeiten, dass die nicht wirklich stabil laufen. Die sind zum Teil, die haben oh Gott, wie heißt die Area? Also quasi die Maschine steht dann, wenn sie fertig montiert ist, quasi noch in der Fabrik, im Werk, und wird dann dort debuggt, bis sie halt wirklich rundum läuft, weil halt irgendwas sich Lötstellen kaputt sind. Kann man sich vorstellen, bei irgendwie 400.000 Gattern da in der Bauart, da ist sicherlich einmal eine Lötstelle vielleicht nicht ganz in Ordnung, oder Transistoren, die irgendwie dann doch nicht zu unterbringen sind oder unterwegs ausgefallen sind bei Testläufen. Und zum Teil sind diese Zeit natürlich relativ lange. Zum Beispiel Lawrence Livermore, die wollten halt irgendwie Anfang 64er Maschine haben, und die kam dann halt irgendwie ein Jahr später erst, wurde die geliefert, weil es eben Stabilitätsprobleme gab und so weiter. So, IBM ist schon aufgewacht eigentlich. Die sagen so, wie kann das sein? Die kennen eine ganze Reihe von diesen internen Schwierigkeiten. Das ist auch heute noch so, dass man halt so, wenn man ein bisschen beobachtet und man kennt Leute, man hat ein Netzwerk, man kann reden, dann weiß man, was irgendwie so Sache ist. Und dann fangen die Sales-Leute an von IBM hier mit FAT. Also, ne, wir verbreiten ein bisschen Furcht, und es ist alles irgendwie so, wer weiß, wie lange es sie noch gibt. Wenn ihr jetzt eine Maschine kauft, dann ist vielleicht in 5 Jahren keiner mehr da, die Erwartung machen kann, weil es die Firma nicht mehr gibt und so weiter. So kam auch das ist heute noch ein beliebtes Spiel. Und sie preisen eben diese S360-90 an, die angeblich viel schneller sein soll, viel toller sein soll. Natürlich von IBM, wir sind hier Marktführer, 80% Weltmarktanteil war das damals ungefähr. Allerdings, was natürlich nicht dazu sagen, na klar, das Ding war bisher schon relativ teuer, also 130 Millionen US-Dollar, 1965 wohlgemerkt, also nicht heutige Dollar, sondern damalige Dollar, an Entwicklungskosten, und es gibt noch keine Prototypen davon. Das heißt, die verkaufen im Grunde Vaporware, auch das gibt es heute noch. Auch in der Software. Aber Fenster ist offen, mehr geht nicht. Muss ich das mit rauskommen? Ja. Ach so, der Herr Norris. Der CEO von Conodata, der findet es natürlich unfair und will sich dagegen wehren mit einer Klage. Irgendwann kam die 93 dann doch raus, tatsächlich, mit ein paar Jahren Verzögerung, kann allerdings das, was die Verkaufsleute versprochen haben, wie es auch so oft ist, nicht halten. Das heißt, es ist ja doch nicht so schnell, doch nicht so zuverlässig, wird auch vom Markt nicht wirklich angenommen. Und jetzt ist eben ein Herr Norris wirklich sauer auf diese IBM-Leute und will die verklagen. Wegen der Marketinggeschichte, wegen der Marktmonopolisierung und weil sie wohl auch gegen amerikanische Antitrustgesetze verstoßen hätten. Kommt im Vorstand bei den Vorstandskollegen nur mäßig gut an, weil man IBM nicht verklagt, weil die haben ein großes Heer an Rechtsanwälten und die scheißen nicht zu mit Arbeit. So könnte man es in kurz formulieren. Also die erzeugen wohl oder können ziemlich viel Papierarbeit. Das ist bekannt in der Branche, dass die so agieren und dich einfach so zuschütten mit irgendwelchen Dokumenten, die du beibringen musst, mit Papierarbeit, die du machen musst, dass sie es irgendwann nicht mehr rentieren. Man sagt so, okay, dann lass es eben bleiben. Ist so. Nichtsdestotrotz gelingt es diesem Herrn Norris, den Aufsichtsrat zu überzeugen, vor allem auch vor dem Hintergrund, diese Geschäftspraktik einzustellen von IBM, weil CDC will ja wieder Geräte bauen, will andere Supercomputer bauen und will aber nicht wieder das gleiche Problem haben. Also muss man dem halt irgendwie einmal aufs Maul hauen, dass dann irgendwie Ruhe ist. So der Plan. Und dann geht es eben tatsächlich, gibt es eine Klage, geht vor Gericht. Dann bekommen dummerweise, könnte man vielleicht sagen, Anwälte der beiden Seiten Erlaubnis, die Dokumente der anderen Seite einzusehen. Also wir sind jetzt irgendwie so Mitte der 60er, da ist noch nichts mit E-Mail und so Kram, da haben wir noch viel Papierdokumente, viele irgendwelche Memos in dicken Ordnern. Und es führt dann dazu, dass IBM von CDC eine ganze Menge Papier haben will, nämlich 8 Millionen Unterlagen, was immer zur Unterlage ist. Selbst wenn es nur einzelne Seiten sind, ist es schon sehr viel. Wenn es jetzt irgendwie so ganze Folder sind, dann ist es noch viel, viel mehr. Und umgekehrt fordert aber auch CDC 15 Millionen solcher Unterlagen von IBM an, zur Durchsicht, um halt irgendwie rauszufinden, die Geschäftspraktiken und dann das irgendwie dingfest zu machen, von wegen wir sind im Recht. CDC kauft dann auch tatsächlich ein paar Assistenten dafür, die also diese Unterlagen sichten, diese sortieren und, das ist auch ein Novum dieses Mal, über spezielle Formulare. Ich habe es sonst nie gesehen, aber das so steht es eben in der Historie. Über spezielle Formulare werden diese Unterlagen erfasst, elektronisch. Ne, wir sind eine Computerfirma, wir haben irgendwie große Rechner, wir machen das mal irgendwie und machen sie zunutze. Und das Interessante ist tatsächlich, dass dann mit dieser Erfassung Anwälte in diesen Unterlagen einfacher suchen können. Ne, dann irgendwie so ein paar so Bandlaufwerke, wo dann die Daten drauf sind, dann wird irgendwie hergespult und dann kann man suchen. Das ist natürlich viel, viel schneller, als wenn man das irgendwie von Hand dann das Papier durchblättern müsste. Ist sofort nachvollziehbar. Trotz allem ist man 2 Jahre damit beschäftigt, diese Dokumente auszuwerten, bevor man dann irgendwie da vor Gericht gehen kann. Wie der Fall ausgeht, weiß ich so im Detail noch nichts, da bin ich noch nicht mit der Recherche. CDC hat auf jeden Fall Geld bekommen und wohl so ähnlich wie gewonnen. Ich weiß nicht, ob es der Vergleich war oder ob es wirklich vor Gericht gewonnen haben damit. Das werden wir dann auch beim nächsten Mal wahrscheinlich erfahren. Aber interessant ist eben, dass das war auch das erste Mal eben Computer da so quasi eine wichtige Rolle gespielt haben in dieser Dokumentenrecherche. So, nichtsdestotrotz wird die Herde, sprich das Engineering im Wesentlichen unzufrieden, weil eben das viel Geld für die Zukäufe drauf geht. Die Budgets werden gekürzt, es wird immer weniger Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben und natürlich auch wieder mit der Integration und mit der Verbreiterung des Produktspektrums zusammenhängend, wird der Wasserkopf größer. Ja, gibt irgendwie mehr Manager, mehr Abteilungen, die alle irgendwie Geld haben wollen. Sowohl natürlich erstmal Gehalt, Lohn und Gehalt und zum Zweiten aber auch Geld für ihre Projekte. Und diese Computer Division, das sind die diese Hardware eben entwickeln und bauen, also die 1604 und so weiter, die sind nicht besonders sauer, weil wir der Meinung sind, wir sind wesentlich am Erfolg des Unternehmens schuld, weil wir eben diese coolen Sachen gemacht haben und trotzdem müssen wir irgendwie weniger ausgeben. Und das ist dann eben so der Punkt, was man auch heute dauernd sieht, dass eben irgendwann einmal so aus so einer Startup-Phase wirst du dann mal ein Großunternehmen und dann hast du plötzlich andere Sachzwänge, denen du irgendwie folgen musst und dann hat eben das Engineering kann dann nicht mehr so frei irgendwie auf der grünen Wiese losziehen und entwickeln, weil es dann immer irgendwie was gibt, wo man Sachen berücksichtigen muss, von wegen, es muss verkaufbar sein. Kunden wollen das und das haben und plötzlich haben wir dann irgendwie Dinge, die man berücksichtigen muss, die man vielleicht gar nicht will. Und die dann natürlich aufhalten, die auch Geld kosten, das man eigentlich gerne woanders hätte einsetzen wollen. So, in Chip River Falls ist man natürlich nicht untätig. Dort in dieser Enklave sozusagen, in dieser Engineering-Enklave, die kriegen natürlich auch sowas mit. Das erste ist, die 6000 ist doch ein bisschen unzuverlässig, sie sind nicht so ganz stabil. Die typische Meantime Between Failure, MTBF, ist 9 Stunden. Wenn man jetzt mal so an heute rund um den Uhrbetrieb denkt, wäre das natürlich undenkbar. Damals war das aber, also die Kunden sagen so, ja, mit den 9 Stunden kann ich leben, weil 9 Stunden schnelle CDCs sind mir lieber, als 40 Stunden auf irgendeinem langsamen Hobel der Konkurrenz arbeiten zu müssen. Und lieber boote ich alle 9 Stunden neu oder habe Operators da, die das immer wieder, wenn er irgendwie abkackt, wieder anstarten können, die Jobs wieder weiterlaufen lassen können. Also damit konnte man halbwegs arbeiten. Es führt aber tatsächlich dazu, dass natürlich Control Data im Laufe der oder über den ganzen Betrieb, wann das System verkauft wurde, immer wieder Nachbesserungen auch macht am System. Da werden natürlich immer wieder Schaltungen leicht geändert, andere Materialien und so weiter. Das ist immer so ein stetiger Verbesserungsprozess. Ein Herr Cray bleibt weiterhin öffentlichkeitsscheu. Man würde wahrscheinlich heute irgendwie Nerd zu ihm sagen. Er gibt keine Interviews oder kaum Interviews. Er will keinen Besuch haben, also Management schon mehr nicht und Kunden erst recht nicht. Ist also kaum ein Durchkommen zu ihm. Der will einfach nur weiterentwickeln, seine Arbeit machen und hat zunehmend weniger Zeit für Sachen außerhalb. Deswegen tritt er zum Beispiel auch aus dem Vorstand zurück. Der war ja Gründungsmitglied von Control Data. Von Anfang an dabei war eben, hat er eine Vorstandsrolle und sagt so aus Zeitgründen, tut mir leid, kann ich nicht mehr machen, will ich nicht. Ja, und Ende der 60er ist dann, wo dann die Maschine doch schon ein bisschen, nicht in die Jahre gekommen, aber schon ein paar Jahre am Markt ist. Da geht's dann auch, ist dann auch schon langsam an die Arbeiten abgeschlossen, also auch diese Verbesserungsgeschichten. Und es hat sich über die Zeit ergeben, dass ein paar mehr Modelle noch auf den Markt kommen. Also zum einen natürlich die eigentliche 6600, die hat dieses ganz schnelle System. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Kunden, die andere Ansprüche haben oder Anforderungen haben. Also hat man halt ein System gebaut mit etwas geringerer Leistung. Das ist, man muss dann vielleicht dazu wissen, diese Parallel Function Units, es gibt einmal diesen Hauptrechner, also die Haupt-CPU, die Rechenarbeit macht. Und dann gibt es noch ein paar Peripherieprozessoren, die halt dann die ganze Kommunikation mit I.O., mit den Lochkarten-Equipment, mit Tape-Drives, mit der Konsole und so weiter, das alles regeln. Das macht nicht die eigentliche CPU. Und bei der 6400 verzichtet man auf diese Parallel-Units, macht das Ganze natürlich entsprechend billiger, aber natürlich auch ein bisschen langsamer, weil plötzlich die CPU sich um Sachen kümmern muss, die halt die Schnelle nicht machen muss auf dem schnellen System. Und
die Frage, wie viel sind von den CDCs 6600 verkauft worden?
Das weiß ich nicht.
Hunderte oder Tausende?
Ja, aber schon gute Hunderte, hätte ich gesagt. Also die gingen halt, die gingen im Wesentlichen an Forschungseinrichtungen. Also so Großforschung, irgendwie Lawrence Livermore, wie heißt die noch, in den USA, die so ganz, ganz viel so Nuklearforschung betrieben haben. Da geht viel hin. Sicherlich auch an manche Institute mehr als eine. Hochschulen, weiß ich nicht. Vermutlich eher nicht so. NSA hat wahrscheinlich auch mehr als eine gekauft. Ja, eben, wie gesagt, ein paar Modelle. Dann einmal die 6.5er, das ist quasi, das sind zwei solche Maschinen zusammengeschaltet. Also kleinere CPUs und dann die 6700, das ist einmal der schnelle und der langsame. Das ist dann, könnte man sich vorstellen, als so ein Konstrukt hat man später auch noch häufig bei Cray-Systemen, dass man irgendwo eine Maschine hat, die halt die schnelleren CPUs hat oder irgendwie von der Art und Weise, wie sie aufs Problem passt, besser ist. Und dann gibt es aber noch irgendeinen Vorrechner, der quasi die Daten irgendwie aufbereitet, dass man es dann an den Hauptrechner weiterschieben kann. Und da könnte man auch hier so ein Konstrukt vorstellen bei dem. Genau. Ja, bei IBM zur gleichen Zeit, diese 360-90, hat man schon erzählt, das ist ein ziemlicher Flop. Und IBM hat dann zur gleichen Zeit auch noch eine IBM Stretch entwickelt, Modell 7030. Das war der erste Transistorrechner von IBM, der 661 ausgeliefert wurde, aber auch der war nur mäßig erfolgreich. Also man könnte auch sagen, die wollte keiner haben. Aber sie hatten auf der Liste Preise zu stehen. So. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, was kommt als nächstes? Die nächste Maschine, 7600, von der ist in der Literatur relativ wenig nachzulesen, weil die auch recht ähnlich zu 6600 ist. Das ist im Grunde so Modellpflege, alles ein bisschen schneller, schöner. Fast Modellpflege. Sollte erst eine 68 werden, dann hat man aber doch festgestellt, wir haben an der Microcode, das ist nicht kompatibel, also nennen wir es anders. Und auch hier ist wieder ein Herr Cray vorne dran. Das Designziel waren 25 Nanosekunden Clock Cycle. Wir erinnern uns, die 6600 hatte 100 Nanosekunden, also ungefähr viermal schneller. Und da ist dann auch das Problem bei der Markteinführung. Kostet die ungefähr 8 Millionen Dollar. Das umgerechnet auf heute wären das so ungefähr 50 bis 60 Millionen. Das ist ein bisschen schwer zu übertragen, aber so, dass man so eine Größenordnung hat, von der Kaufkraft her. Und da ist dann natürlich schon die Frage, für die gerade mal vierfache Performance so viel Geld auszugeben, will ich mir das antun oder komme ich mit dem, was ich habe, noch eine ganze Weile weit? Und es führt dann dazu, dass sie eben von der 7-6er gerade einmal die Hälfte verkauft haben, der Stückzahl wie von der 6-6er.
Ja.
Ja. Also ich hätte auch gesagt, vielleicht irgendwie so, was in 200, 300 maximal.
Das
ja, ja, ja. Aber du weißt auch nicht genau, wo dann die Zahl herkommt und auch ungefähr in der Range, aber heute halt 5 Jahre früher. Also das scheint auch so ich weiß nicht, irgendwie so Gesetzmäßigkeit zu sein. Superrechner kosten immer irgendwie alle den gleichen Betrag, aber halt in der jeweiligen Zeit. Das heißt also, die Zahl bleibt immer ungefähr gleich. Die sieht ein bisschen anders aus. Die 7-6, das ist jetzt hier in der Mitte das Ding, dieses C. Das war im Wesentlichen ein C. Also erstmal, ich habe hier noch ein Modul. Ich meine, das ist von der 7-6er. Das schaut auch fast aus wie das von der 6-6er, ne? Wenn man das sich so anschaut. Es sind integrierte Schaltkreise drin hier. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich von der 7-6er ist, aber ich meine ja. Und das ist dann quasi geschuldet dem Wartungszugang, weil man natürlich, wenn man das Signal aufzeiten muss, muss man relativ nah aneinander bauen. Und wenn man das jetzt zu eng zusammenpackt, dann kommt man nicht mehr zur Wartung irgendwie ins System ran. Und deswegen war dann eben die Idee, dieses T zu bauen. Das ist dann noch ein zweiter hier. Das da hinten sind Tape Drives. Und jetzt schaue ich gerade, kann ich das irgendwie lesen, wo das Bild her ist. Ich meine, das ist von Lawrence Livermore National Laboratory. Ja, genau. Also hatten die schon mal zwei solche und sicherlich auch mehr als eine 6600 vorneweg vor dem System. Mehr ist dazu nicht wirklich zu sagen. Achso, eins vielleicht noch. Bei der 7600 hat Cray erstmals eingeführt ein Konzept, das nennt sich Instruction Pipeline und das ist das, was man heute als Pipelining kennt. Auch moderne CPUs machen das noch, wo man quasi nicht einen Befehl reinliest und den dann irgendwie durch das System durch und wenn der fertig ist, kommt der nächste und dann kommt man quasi bei jedem Taktzyklus kommt irgendwie sich wieder einen Befehl holen, der halt irgendwie, der eine macht das, der andere macht das. Manchmal muss man ein bisschen warten drauf, aber man hat dann natürlich einen deutlich mehr Durchsatz an den einzelnen Befehlen durch die CPU. So, interessanter ist die 8600. Das ist dann quasi das nächste Modell. Da war dann gleich schon klar, wenn wir das designen, wir wollen noch hinten nicht kompatibel sein. Völlig egal. Ziel waren 8 Nanosekunden Clock Cycle, das entspricht 125 MHz. Ein Pentium hatte das ungefähr Anfang 95. Wir sind hier jetzt 71 oder so, oder 1970 in der Gegend. 1960. Also, ne? Jedenfalls ein paar Jahre früher als ein Pentium. Aber das war eben nur das Designziel. Und was auch neu war, es sollte eine Multiprozessor-Maschine werden mit maximal 4 CPUs. Weil dann auch Cray da schon gesehen hat, so mit einer CPU, die noch schneller machen, da kommen wir nicht mehr weit. Wir brauchen vielleicht irgendwie mehr als eine, um mehr Durchsatz zu kriegen. Da ist dann das Problem, hat man jetzt auch noch 40 Jahre später oder so, dass man Schwierigkeiten hat, die meisten Probleme, die man hat, sind sequenziell abzuarbeiten. Und man kann so ein Problem nicht einfach mal schnell vierteln oder halbieren. Es tun sich auch heute noch viele Softwarebuden schwer mit Multicores, die noch was einen nutzen von den 8, die irgendwie im System drin sind. Also da ist längst eine Ausrede so. Und natürlich sollte noch mal dichter werden. Also enger gepackt. Muss man natürlich, wenn man höher Takt hat, dann hat man wieder die Signallaufzeiten kürzer, also muss man es zusammenpacken. Das sind die gleichen Entwickler. Bis auf den Herrn Jim Thornton, der dieses Buch hier geschrieben hat. Der geht weg, nämlich zu CDC nach Arden Hills, ist auch ein CDC-Labor, und entwickelt dort eine Star 100. Das wird ein Vektorprozessor und auch das Ding ist nur mäßig erfolgreich. Auch wieder ein Vortrag wert, einen eigenen. Da gab es dann auch noch ein paar Nachfolgegeräte, die haben es schon gebaut und verkauft, aber eben zu der Zeit nicht so wirklich der Bringer. Vektorprozessoren hat dann erst Cray angefangen, da wurde es dann wirklich erfolgreich. Und heute baut nur noch NEC meines Wissens Vektorprozessor, sonst niemand mehr. Also NEC. So, höhere Packungsdichte, also man hat dann Module genommen, leider habe ich keinen Star, die sind auch extrem selten, weil es nur Prototypen gibt. Also 6 Zoll mal 8 Zoll, so 15 mal 20 cm, ist ungefähr ein DIN A5 Buch oder so DIN A5 Blatt, so von der Fläche her. Man stellt fest, die haben dann hohe Stromaufnahme, da geht ordentlich Strom durch das Zeug. Man hat quasi, wenn man sich vorstellt, ne, so eine Platine und davon liegen 8 übereinander, 8 Circuit Boards. Das ist dann wie so ein Taschenbuch, so DIN A5 Taschenbuch und das hat dann halt irgendwie mal eben 3 Kilowatt. Und davon willst du halt irgendwie nicht nur zwei oder drei, sondern ein paar hundert in deinem Rechner drin haben. Also das war so eine Herausforderung. Man hat dann, auch die Wärme muss man rauskriegen von dem Zeug. Ne? Wenn man 3 kW, die machen wir ordentlich warm. Man hat dann auch da wieder auf Flüssigkühlung gesetzt. So die Idee. Und zwar, wo ist denn der Ralf? Ist der draußen? Schade, der hätte sein Board noch. Also der Nachfolgevortrag, der Ralf, der hat ein Board zwar von einer moderneren Cray, aber das Prinzip ist gleich. Man hat eine Kupferplatte und macht quasi oben und unten eine Platine drauf mit Bauelementen. Und die Kupferplatte ist dann dazu da, dass die Wärme quasi von den Chips rausgeleitet wird, irgendwie in ein Rohrsystem ans Wasser abgegeben, irgendwie sowas in der Art. Das Kühlaggregat, das man braucht, das wiegt dann irgendwann mal schnell 20 Tonnen, das sie da irgendwie prototypmäßig gebaut haben oder dimensioniert haben. Und ist halt auch ziemlich groß, das hat also die Ausmaße von 2 mal so eine 7600, also von diesem 10 mal 2 ist dann das Kühlaggregat für einen Rechner. Also ist vielleicht auch, sagen wir mal, im Verkauf so gut argumentieren, dass man das irgendwie auch an den Mann kriegen kann. Und, kann man sich auch vorstellen, so ein einzelnes Modul, das sind dann ein paar so Kupferplatten und die Platinen oben drauf, so taschenbuchmäßig eben, das hat auch ein paar Kilo, das wiegt ein bisschen was. Also wird auch der ganze Rechner entsprechend schwer, ne? Wieder so mit Doppelboden und Bodenlast, also alles ist wirklich prickelnd. Und, auch klar, es sind viele einzelne Bauelemente drauf, du hast viele Lötstellen, das Ding wird richtig warm, löten und warm verträgt sich nur halbwegs gut. Also es gibt auch ein Problem der Zuverlässigkeit tatsächlich von dem Ding. Also das waren auch immer so die Schwierigkeiten in der Entwicklung. Nach 2 Jahren Entwicklungszeit immer noch kein Fortschritt. Das heißt, ich habe irgendwie mit einer ganzen Menge Probleme zu kämpfen, kommen wirklich auch in grünen Zweig oder immer nur in so Sackgassen. Dann müssen sie auch noch das Budget kürzen, weil es der ganzen Firma halt vielleicht nicht so ganz gut geht. Und zwar müssen alle 10%, 10% Budget irgendwie weniger, dürfen sie weniger brauchen. Das wäre bei Cray, also in dem Typ-Labor, wären das 4 Mitarbeiter, die will er aber behalten. Und für sich deswegen auch sein eigenes Gehalt. Er sagt so, naja gut, dann verdiene ich halt einfach nichts mehr. Das ist auch ungefähr diese 10%. Das geht nicht, das ist nicht zugelassen in den USA, dass man irgendwie ohne für was zu verdienen arbeitet. Und deswegen einigen sie sich auf den Mindestlohn, den er dann kriegt, zur damaligen Zeit. Das ist $0,25 pro Stunde. Und damit arbeitet er. Ist für Cray vielleicht nicht ganz so tragisch, weil der natürlich aus der Gründungszeit einen Sack voll Aktien hat. Doch hat er schon ein bisschen eine Polster, mit dem man sowas anfangen kann. Aktien haben wir vorhin gesehen. So, und dann eben ein Herr Norris hier, weiterhin CEO, der will halt mehr und mehr auf Services, weil in den Services liegt die Zukunft. Das kommt mir auch bekannt vor aus den aktuellen. HP macht so, IBM macht so. Interessant ist, wir kennen alle diese Zitate mit 640 Kilobyte ist genug für jeden und so weiter. Es gibt auch ein lustiges von dem Herrn Norris, der dann irgendwie so 71 meinte, jeder, der einen braucht, hat einen Computer. Wozu nur neue Computer bauen? Wir müssen Services machen. War vielleicht auch nicht so ganz richtig gelegen damit. So, und dann relativ schnell, ist auch so 71 rum, besucht dann eben ein Herr Cray, tatsächlich kommt er aus seiner Höhle raus und besucht mal das Hauptquartier, den Herrn Norris, die kennen sich ja gut aus der Gründungszeit, erklärt eben die Probleme, die er mit der 8.6 hat. Das ist man bräuchte eigentlich ein komplett neues Design, so einmal von vorne anfangen, wäre viel schöner. Der Norris bietet ihm an, wart doch mal einfach ein Jahr, ne, halt mal den Ball flach und in einem Jahr ist dann diese Star 100 möglicherweise fertig und dann haben wir die irgendwie draußen am Markt und dann können wir das Geld, was er sagt, was jetzt reinstecken in die vollendete Entwicklung, können wir dann dir wieder geben für den 8.6. 2 ist einfach zu teuer, 2 so Projekte zu bauen oder zu entwickeln. Cray bietet sich Bedenkzeit aus, hat aber schon relativ schnell, wahrscheinlich schon, wenn er aus dem Büro rausgeht, im Hinterkopf so, naja, hier höre ich mal lieber auf, keine Lust mehr drauf, ich mache vielleicht was ganz anderes. Er berät sich dann mit ein paar Vertrauten, unter anderem Frank Mulaney, das ist einer von diesen 4 Engineers, der da mal aufgehört hat, der ist mittlerweile woanders untergetaucht, bei dem berät er sich, der wird dann auch später wieder bei Cray eine wichtige Person, also bei Cray Research. Sie kalkulieren alles durch, was sie denn irgendwie haben wollten, was sie machen wollen, wie viel Geld sie brauchen, 200 Millionen Euro, Dollar Startkapital, 20% davon bringt Cray selbst ein. Sie starten mit einem ganz kleinen Entwicklerteam und der Fallback-Plan wäre, wenn quasi, also sie wollen einen Computer natürlich entwickeln, davon so 2 bis 3 im Jahr verkaufen, so ist das Ziel, so Supercomputer, und der Fallback-Plan wäre, wenn nichts draus wird, dann machen wir halt Auftragsforschung, Auftragsentwicklung so in die Richtung. Wir, ne, wir wissen, was wir können und können auch quasi uns, uns als Auftragsengineers verkaufen. Und das ist dann der Punkt, wo der Cray an den Norris schreibt, dieses Mal schriftlich, Mitte Februar. Sagt so, ne, wir sind irgendwie gescheitert, 860 wird nichts Scheiß und ich habe hier keine Lust mehr. Und er verlässt dann das Unternehmen gemeinsam mit 6 Mitarbeitern und fängt quasi sein Cray Research Incorporated an. Das ist dann auch wieder der nächste Vortrag. Interessant ist noch die Einstellung von eben diesem CEO, der dann sagt, naja gut, so ein Angestellter, der hat irgendwie ein Leben, da muss er irgendwie machen, was er damit machen will. Und eine Firma, die kann immer wieder mal irgendwie auf die Füße fallen, gibt es irgendwie nächste. Also die haben das eigentlich, der hat das schon unterstützt, ne? Wo es ein wichtiger Mann war und sicher auch für die Firma keine unwichtige Person, hat das trotzdem so unterstützt und sagt so, naja gut, wenn du ziehen willst, dann zieh halt. Und er hat sogar noch 250.000 US-Dollar investiert in die Gründung von Cray Research. Sicherlich auch umstritten im Management gewesen, die Entscheidung, aber schlussendlich haben sie doch dann das Geld gegeben. Genau. Damit bin ich fertig. Ich habe noch 3 Seiten Quellen dabei. Das sind natürlich Wikipedia, die englische vor allem, die, oder wie ich kürzlich lernte, EN steht für Enhanced. Das sei die bessere Wikipedia. Ja, ist es auch, die ist viel umfangreicher. Dann gibt es das eine Buch, hatte ich schon gezeigt oder ausgedruckt. Das gibt es als PDF zum Runterladen. Käufe zu erwerben sind 2 hier. Der Superman, das geht noch ein bisschen weiter. Da ist jetzt irgendwie, da sind wir ungefähr bei der Hälfte von dem Buch. Das heißt, die andere Hälfte ist dann Cray 1, Cray 2, Cray 3. Und dann gibt es hier noch ein interessantes, das habe ich aber erst kürzlich angefangen zu lesen. HR Pioneers, Control Data war durchaus bekannt dafür, dass die auch bei der Art und Weise, wie sie Mitarbeiter behandelt haben, eingestellt haben, gefördert haben, waren die auch durchaus führend. Und da geht es in dem Buch jetzt relativ viel darum, wie die quasi mit Mitarbeitern hantiert haben. Auch die habe ich jetzt, bin noch da den ganzen Tag, wenn ich mit reinblättern will, kann das gerne machen. Bitte?
Führend, in welchem Sinne der Mitarbeiterführung?
Naja, du. Naja, du willst ja nicht irgendwie, dass vielleicht die richtigen Leute befördert werden. Ne? Der eine will es, der andere will es nicht. Es gibt ja Firmen, wo du sagst, du bist jetzt irgendwie 10 Jahre dabei und der nächste Stufe ist jetzt irgendwie Management. Und du willst aber vielleicht eigentlich Ingenieur bleiben und hast keinen Bock drauf. Und wenn du aber Ingenieur bleibst, dann kriegst du irgendwie, bleibt das Geld halt irgendwie gleich und dann ist es irgendwie vertan. Und da muss man irgendwie schauen. Ne? So. Und da waren die wohl tatsächlich zu der Zeit, jetzt sind viele von diesen Konzepten auch in anderen Sachen anstelle umgesetzt, aber die waren da an vielen Stellen führend. Genauer kann ich sagen, wenn ich es fertig gelesen habe. Was haben wir hier noch draufstehen? Genau, das war's damit. Dann gibt es eine gute Webseite zur 6600, wo einen ganzen Haufen Details draufstehen, auch zum Teil so interne Memos. Es gibt vom Charles Babbage Institute eine Reihe Oral History Interview. Da ist nicht alles, aber ein guter Teil davon zum Nachlesen als PDF zum Runterladen. Das sind zum Teil irgendwie 30, 40, 50 Seiten, wo sie wirklich sich mit einer Person unterhalten in einem Interview über die Geschichte, der dann auch ganz viel erzählt über Firmengeschichte, wo er denn tätig war. Da gibt es sehr, sehr viele. Zwei wichtige für das Thema sind eben hier der Bill Norris, CEO von Control Data, und Frank Mullaney, Entwicklungsleiter war bei Control Data eine ganze Weile und dann später bei Cray noch eine Rolle spielt. Von Cray selbst gibt es leider kein solches Oral History, leider Gottes. Es gibt auf YouTube 2 Videos, 2 Vorträge von Cray. Bei dem Vortrag steht dabei, das sei das einzige, das ist falsch, es gibt noch ein zweites. Die sind vom Thema her eigentlich ein bisschen neuer, aber es sind relativ lange Vorträge, so eine gute Stunde, 1,5 Stunden laufen die jeweils. Und da erzählt auch Cray eine ganze Menge über die Gründungszeit von eben ERA, von Control Data und wie es dann eben zu Cray kam. Aber natürlich auch eine ganze Menge über die neuen Sachen. Und hier ist noch relativ aktuelle Dokumentation aus USA. Die dürfte so 4, 5 Jahre maximal alt sein. Da kommen auch ein paar so ehemalige CDC-Mitarbeiter zum Beispiel zu Wort, die dann zum Beispiel solche Platinen hier gebaut haben oder Kernspeicher gefädelt. Ich habe hier noch einen Kernspeicher dabei. Das ist hier 6600, 7600. Und von diesen Platinen hier, das sind Kernspeichermodule, sind dann irgendwie ein paar mehr davon verbaut in so ein Modul. Und das sind 6 Kilobyte. 6 Kilobyte, ja. Nein, das sind, na, 6 Kilo sind das keine. 1,5 bis 2 vielleicht, hätte ich gesagt. Und davon sind natürlich auch eine ganze Menge verbaut in dem System. Assembler? Genau, also es gibt sowas wie Betriebsklima drauf und dann typischerweise Fortran war sehr früh dran. Der Assembler heißt Compass.
So flexibel war das.
Und also das dürften die hauptsächlich gewesen sein, Compass und Fortran tatsächlich, ja, als Programmiersprache. Ja, aber ich glaube COBOL ist halt mehr so Business-Kram und das Zeug war halt doch mehr so wissenschaftlich und da hat man typischerweise Fortran dann tatsächlich benutzt. Hans, ich bin quasi fertig. Danke.
Wenn es ein COBOL-Programm gibt. Ja, bei technisch-wissenschaftlichen Anwendungen sagt man immer, wir lassen es laufen und vielleicht wird es fertig.
Warte, sind noch Fragen? Ansonsten, wie gesagt, stehen hier nochmal die Kontaktgeschichten von mir. Man kann mich jederzeit irgendwie anschreiben, anmailen.
Auf Google Plus, also im Geisterdorf, ist auch vorhanden.
Ja, ja, überall. Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter, GNU Social. Ah, das wird schwierig.
GeoCities.
Gibt's das noch?
Wo ist denn MySpace? MySpace gibt's